Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ryuichi Sakamoto war ein mehrfach begabter Künstler. Zunächst einmal war der 1952 geborene Japaner Jazzmusiker. Schon früh hat er sich für elektronische und ethnische Musik interessiert, aber auch für das Zusammenspiel von Bild und Klang. Und so wurde Sakamoto ein ganz wichtiger Filmmusikkomponist auch. Seine Musik zu Bertoluccis Der letzte Kaiser wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Und auch als Schauspieler hatte er starke Auftritte. 2014 ist er schwer an Krebs erkrankt. Im vergangenen Jahr ist er im Alter von 71 Jahren gestorben. Intensiv hat er sich auch musikalisch mit seiner Krankheit befasst. Jetzt ist posthum der Film Opus in die Kinos gekommen, in dem der sterbenskranke Sakamoto seine Musik auf seinem Yamaha-Flügel spielt. Wir hören einen kurzen Ausschnitt. Mit einem Moll-Akkord endet dieser kleine Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben. Ich freue mich, dass der Musiker Malakow Kowalski zu mir ins Studio gekommen ist. Er ist Pianist, Komponist, Film- und Theatermusikkomponist, auch Darsteller. Kurz, er ist auf vielen künstlerischen Baustellen unterwegs. Herr Kowalski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war das denn für ein Musiker, dieser Ryuichi Sakamoto? Wie kann man seine Musik beschreiben? Wir haben ja ein paar Takte jetzt auch von seinen Klängen, von seiner Kunst gehört.
Er kommt ja eigentlich aus der Elektronik, hat in den späten 70ern so eine Art deutsche Kraftwerk-Band gegründet und ist dann in die Filmmusik geraten und ist heute sehr bekannt für seine Klaviersachen. Aber das ist überhaupt nicht das gesamte Spektrum. Er hat sehr dissonante, sehr elektronische Klanggeschichten für seine Filme aufgenommen und ist dann aber in seinen letzten Lebensjahren sehr aufs Klavier gegangen.
Aufs Klavier gegangen und immer reduzierter geworden, wenn ich das auch so richtig verstanden habe.
Genau, seine Originalmusik für Merry Christmas, Mr. Lawrence zum Beispiel mit David Bowie, die beinhaltet zum Beispiel gar keine Solo-Klaviermusik so in dem Sinne. Aber es gibt sehr viele berühmte Klavierversionen von ihm, von dieser berühmten Musik. Und er ist so ein bisschen da reingeraten, nehme ich an, weil man irgendwann als Komponist und als Musiker das Bedürfnis hat, der Essenz seiner eigenen Musik näher zu kommen. Und das geht eben auf dem Klavier sehr gut. Und nun hat er ein paar Monate vor seinem Krebstod in Japan ein Riesenstudio gemietet, hat seinen Sohn gebeten, ihn zu filmen, wie er 20 Stücke aus 5 Dekaden am Flügel spielt. Alles in Schwarz-Weiß, die totale Reduktion, kaum Temperaturwechsel in der Musik, kein Wort wird gesprochen. Eine unglaublich ästhetische Kameraführung, das Bild, das Licht, der Schnitt, die völlige Introspektive für jemanden, der kurz vor seinem Tod steht, das ist ein ereignisreiches Filmerlebnis, was man da hat.
Ist das sowas, und Sie haben es den Begriff schon genannt, sowas wie eine Essenz?
Er hat irgendwann mal gesagt, vor ein paar Jahren in einem Interview, er wünscht sich, so wie Debussy und Bach, die er sehr verehrt hat, bis zu seinem Lebensende Musik machen zu können. Und das war sein großer Wunsch, das war das Einzige, was er noch leisten konnte, auch körperlich, sich an einen Flügel zu setzen, ohne Publikum. Also mir liefen sofort die Tränen. Es ist sehr bewegend. Man sieht diesen Mann mit 71 Jahren, er sieht wahnsinnig gut aus, aber er ist todkrank, das sieht man auch. Und er spielt diese Stücke aus seinem Leben, die man ja auch kennt, das sind ja bekannte Werke. Und man schaut ihm dabei zu und denkt, was geht in dem vor? Er weiß, er tut das gerade zum letzten Mal. Es ist die letzte Gelegenheit, der Welt noch ein Werk zu hinterlassen. Und dann denkt man, der Sohn, sein eigener Sohn, nimmt seinen eigenen Vater dabei auf, wie er im Prinzip sein Begräbnis...
Ein Vermächtnis.
Mit einem Vermächtnis versieht. Und ein paar Monate später war es dann auch vorbei.
Herr Kowalski, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, sind mir Parallelen aufgefallen, künstlerische Parallelen zwischen Ihrem Leben und dem des Komponisten Sakamoto. Das ist ja ein merkwürdiger Zusammenprall.
Es gibt Künstler, die anfangen in der Popmusik, so wie Sakamoto, das war bei mir ähnlich, und die dann über Filme in die ernste Musik geraten. In meinem Fall war das so, dass ich am Klavier anfing, für Filmmusiken Themen zu skizzieren. Und dann merkt man irgendwann, diese Skizzen, einfach nur mit der rechten Hand ein kleines Motiv und einen Akkord mit der linken, diese Skizzenhaftigkeit hat eine eigene Ästhetik. Und so sind auch meine Soloklavierplatten dann entstanden, die wurden dann immer komplexer. Bei ihm ist es auch so, dass seine Klaviermusik wahnsinnig reduziert ist. Das ist, ich will nicht das Wort profan nennen, aber es ist sehr überschaubar, was da passiert an sozusagen Schwierigkeiten. Aber sein Ton, er hat immer diesen Ton. Man erkennt sofort, dass er das ist. Kaum harmonische Überraschung in dem Sinne und trotzdem folgt man ihm.
Vielleicht sogar das Gegenteil von profan, also spirituell. Also wir haben das ja auch gehört, also diese Klänge, die haben ja etwas, was weit über einen einfachen Akkord hinausgeht oder eine einfache Melodie.
Sie formulieren eben Dinge, die man nicht so richtig mit Worten beschreiben kann. Nämlich, dass 1+1 nicht einfach nur 2 ist. Da gibt es andere Dinge in der Welt. Und das formuliert seine Musik.
Mich hat das auf einer anderen Ebene auch an Arvo Pärt erinnert, an diesen estnischen Komponisten, klar, dessen Musik ja auch ganz einfach ist, aber in ihrer Einfachheit auch ja sofort irgendwas Spirituelles hat.
Das ist alles miteinander verwandt, also Spiegel im Spiegel oder Für Alina und diese ganzen Sachen von Arvo Pärt. Ich habe auch an Morton Feldman gedacht bei manchen Sachen. Es gibt eine Sequenz, da präpariert er den Flügel mit Krokodilklammern. Mhm. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Vorgang. Aber er schafft es dann, einen Klangkörper herzustellen. Ich habe zum ersten Mal erlebt, was es für ein Potenzial hat, den Flügel zu präparieren. Denn auf einmal klingt der Flügel nach einer Orgel, nach Bässen, nach Becken, nach metallischen Bläsern.
Ein kleines Orchester einfach.
Es ist der Wahnsinn. Aber es ist, man sieht das auch, seine unglaubliche Arbeit, das zu präparieren. Und man sieht eben, es ist ein sehr konzeptioneller Künstler, der sich echte Gedanken macht. Ja. Und das hat alles einen Gehalt, der einfach über alles hinausgeht.
Herr Kowalski, wir könnten jetzt ganz lange
ewig
über Musik
sprechen. Über diese Sachen.
Ja, und auch
wir
über
wollen
diese
über den
Art,
Film sprechen.
Über die Art der Musik. Ich will noch eine letzte Frage stellen. Was halten Sie denn davon, in einer so existenziellen Situation, also im Angesichts des Todes, ein solches Projekt durchzuführen? Und Sie haben es ja schon gesagt, man sieht ihm auch an, dass er krank ist. Also zumindest auf dem zweiten Blick sieht man das an.
Ich habe natürlich sofort gedacht, wenn ich so gehen könnte, wäre das natürlich fantastisch. Also das ist nun wirklich der stilvollste Weg, aus dem Leben zu scheiden. Man weiß, es ist vorbei, man hat die Möglichkeiten, man hat das Publikum, man hat das Werk und man ist in der Situation, so eine unglaublich aufwendige Filmaufnahme herzustellen, ist der beste Weg, aus dem Leben zu gehen. Aber es ist natürlich sehr, sehr emotional. Es muss der Wahnsinn sein, ein Stück Musik zu spielen und zu wissen, es ist im Prinzip so, als würde man seinem Kind auf Wiedersehen sagen und wissen, man geht eben aus dem Leben, man tut Dinge zum letzten Mal. Und das dann aber zu tun mit Musik, wundervoll. Also wenn mir das gelingen würde, dann hätte ich alles richtig gemacht.
Ryuichi Sakamoto. Kurz vor seinem Tod hat der japanische Musiker eine Performance, ein Konzert, wenn man so will, aufgenommen, jetzt als Film in den Kinos zu sehen. Der Titel Opus. Der Musiker Malakow Kowalski hat sich den Film angeschaut. Der Blick eines Kollegen auf dieses außergewöhnliche Projekt. Wir haben darüber gesprochen, Herr Kowalski. Besten Dank. Guten Abend.
Vielen Dank.